Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses eine große Zahl von Bäumen stehen. Der Mann erklärte mir, der Fluss fließt immer weiter nach Osten, bis er in die Jordanebene kommt. Dann ergießt er sich in das Tote Meer und macht das Salzwasser süß. Der Fluss schenkt Leben. Wo er hinkommt, gedeihen die Tiere. Und das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Rings am Ufer des Meeres stehen Fischer. Von En-Gedi bis En-Eglaim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Es gibt dort so viele Fische und Fischarten wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen am Meer bleibt das Wasser salzig, damit daraus Salz gewonnen werden kann. Die Bäume, die an beiden Ufern des Flusses stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte, jeder nach seiner Art. 12-mal im Jahr lassen sich frische Früchte von ihnen ernten, denn die Bäume wachsen an dem Wasser, das aus dem Heiligtum des Herrn kommt. Die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. Amen. Also es geht um einen Fluss. Es geht heute nicht in den Fluss bei der Taufe. Wir haben den hier sozusagen hier uns reingeholt. Es geht ums Eintauchen, aber es geht von dem her, was wir bei Hesekiel finden, nicht nur für die Esther jetzt ums Eintauchen. So wie der Engel hier den Propheten Hesekiel in dieser Vision in den Strom Gottes hineinführt, der vom Tempel ins Tote Meer fließt, so glaube ich, will Gott uns neu in seinen Strom führen. In den Strom des Heiligen Geistes, in den Strom des Lebens. Und er kommt aus der Gegenwart des Vaters. Und das ist mein Gebet für jeden von uns heute, dass wir neu und vielleicht zum ersten Mal eintauchen in diesen Strom Gottes. Hesekiel ist Prophet in Babylon, wo die Israeliten, die meisten, ins Exil geführt wurden. Jeremia ist zur gleichen Zeit noch in Jerusalem aktiv. Und Hesekiel ist also in der Ferne und aus der Ferne kriegt er mit, dass in Jerusalem der Tempel zerstört wird. Und es war nicht einfach nur ein Gebäude nach dem Motto, Mist, jetzt müssen wir uns im Freien treffen oder so, sondern das war der Ort, wo man gesagt hat, da wohnt Gott unter seinem Volk, da ist Gott gegenwärtig. Da kann man Gott begegnen. Wenn dieses Haus zerstört ist, dann steht sozusagen alles auf dem Spiel. Und in diese katastrophale Situation hinein redet Gott zu Hesekiel und durch Hesekiel lädt er die Israeliten ein, neu zu ihm umzukehren, neu zu Gott zu kommen. Und er zeigt ihnen, es kommt was Neues. Das ist hier noch nicht vorbei. Das ist nicht das Ende. Ich will einen neuen Anfang schenken, sagt Gott. Und er wird viel besser als das, was vorher war. Der geht weit über das bisherige hinaus. Das wird nicht einfach nur wieder repariert und den Tempel flickt man irgendwie wieder zusammen, wie das dann politisch dann auch gelaufen ist, sondern da kommt viel mehr. Da kommt eine Erfüllung für jeden im Volk Gottes mit dem Heiligen Geist. Da kommt ein neues Leben. Da kommt eine neue Geburt, wie wir die durch Jesus heute empfangen können. Uns Gottes Wort sagt, wir können neues Leben bekommen. Das wird hier schon versprochen. Viele Jahrhunderte, bevor Jesus gekommen ist. Und Gott schenkt dem Hesekiel eine Vision von einem zukünftigen Jerusalem, auch von einem zukünftigen Tempel. Und dann sieht er, wie die Herrlichkeit Gottes, die spürbare, fast schmeckbare, greifbare Anwesenheit Gottes diesen Tempel ausfüllt. Gott wohnt wieder unter seinem Volk, das ist die Botschaft. Und da geht es nicht um die vier Wände und das Dach. Also es gibt dann Leute, die sammeln jetzt irgendwo Steine, um dann wieder einen Tempel in Jerusalem zu bauen und so. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich habe euch nicht ganz verlassen. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Im neuen Jerusalem sehen wir dann in der Offenbarung, da gibt es gar keinen Tempel mehr, weil Gott so gegenwärtig ist. Da gibt es noch nicht mal mehr eine Sonne, weil Gott so leuchtet, dass wir keine Sonne mehr brauchen. So wird das beschrieben. Gott selbst ist da. Er sagt, ich will unter euch wohnen. Ich will die engste Gemeinschaft mit euch haben, die ihr euch vorstellen könnt. Und dann noch mehr. Und jetzt sieht Hesekiel hier in Kapitel 47, dass da Wasser fließt aus dem Tempel. Das war eigentlich nicht vorgesehen, dass da irgendwelche Flüsse sind. Das ist ja auch so auf so einem Felsplateau. Aber da kommt so ein Rinnsal an der Seite raus. Es wird genau beschrieben hier Osten, Westen. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ich werde das jetzt nicht aufmalen, wo er dann rumgeht und so weiter. Aber der Punkt ist, da ist so ein kleines Rinnsal. So, wenn du denkst, Mensch, hier, da ist das Wasserrohr und irgendwie ist immer eine kleine Pfütze auf dem Fußboden. Irgendwas fließt hier. Ja? So ist da so ein kleines Rinnsal und das wird immer gewaltiger. Und das Wunderbare ist, dieser Strom bringt nicht wieder vielleicht in deinem Keller dann Zerstörung, sondern wo dieser Strom hinkommt, da schenkt er Veränderung, da schenkt er Leben. Und dieser Strom und die Bäume, die da wachsen, die ziehen sich so durch die ganze Bibel. Ich gehe jetzt nicht da überall durch mit euch, aber schon im Garten Eden, da ist dieser Baum des Lebens und da ist ein Strom, der von Eden ausgeht, der teilt sich dann, da fließt dann der Euphrat und so weiter. Und da ist also so ein Strom, da ist dieser Baum und den finden wir dann ganz am Ende in der Bibel wieder in der Johannes-Offenbarung. Da gucke ich mal kurz mit euch rein. Offenbarung 22, buchstäblich das letzte Kapitel der Bibel. Der Engel zeigte mir, sagt jetzt Johannes, auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Merkt ihr was? Das kommt uns hier irgendwie bekannt vor jetzt. Und er fließt in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen 12-mal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Mit ihren Blättern werden die Völker geheilt. Also, Gott, aus der Gegenwart Gottes kommt ein Strom, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und das ist nicht nur irgendwas mal im Paradies oder einst im Paradies oder wenn wir mal wieder da sind, sondern aus der Gegenwart Gottes fließt heute dieser Strom. Lebendiges Wasser. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder er sagt, wer das Wasser, von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Das ist dieses Wasser des Lebens. Und wenn wir zu ihm kommen, dann will er uns beschenken. Er will uns überfluten mit guten Gaben. Mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seinem Segen, mit seiner Kraft. Also da fließt ein Strom aus dem Heiligtum. Erstmal tröpfelt da Wasser von der Türschwelle runter, sammelt sich zu einem kleinen Bächlein. Dann gehen der Bach verschwindet unter dem Osttor, was verschlossen ist. Und dann gehen sie außen rum und kommen auf die Außenseite von dem Tor und sehen, da wird ein breiterer Bach draus. Und dieser Bach gewinnt an Fahrt. Und worum es hier geht, ist, Gott will uns reich beschenken. Er hat gute Gaben für dich, nur gute Gaben für dich. Seine Liebe, seinen Frieden, ja, Vergebung, haben wir eben gehört, Freude, Erkenntnis aus seinem Wort, Zusprüche, die du empfangen hast, wo du gemerkt hast, da hat Gott mir was versprochen und das trägt mich. Und es ist gut, darauf zu schauen. Du hast das kurz gesagt, ja, du bist einen langen Weg schon mit Jesus unterwegs. Viele von uns haben schon viel erlebt. Und es ist gut, da immer wieder drauf zu gucken, was hat er mir schon geschenkt? Was habe ich schon empfangen? Weil meistens prägt sich ja das, was irgendwie blöd war, besser ein, als das, was gut gelaufen ist. Und dann brauchen wir das, dass wir uns aktiv erinnern, was hat er mir alles schon geschenkt? Was habe ich Gutes empfangen in meinem Leben? Und da habe ich Wahrheiten erkannt über Gott. Und die sind dann wie so ein Fundament. Also es gibt ja schlechte Dinge, die sich verfestigen, aber es gibt auch gute Dinge, die sich verfestigen. Wo du irgendwann weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Da denkst du nicht mehr jeden Tag neu drüber nach, liebt er mich heute immer noch, sondern du ruhst in dieser Gewissheit. Ja, du weißt, dass er was mit dir anfangen will. Da ist ein festes Vertrauen gewachsen und es braucht dann auch nicht dauernd neues Futter. So wie ein Baum, der gut gewachsen ist, der tiefe Wurzeln hat, der hält das aus, wenn es mal nicht regnet. Und so möchte Gott, dass wir gegründet sind, so wie diese Bäume des Lebens hier an diesem Strom. Aber Dieser Segensstrom von Gott ist ein Strom, der in Bewegung bleibt. Und er möchte uns neu beschenken, neu berühren. Wir dürfen mit ihm in Bewegung bleiben. Und deshalb ist es gut, dass wir einerseits ja zurückschauen, dankbar sind für das, was wir empfangen haben, aber andererseits eben auch nach vorne schauen oder nach oben schauen. Wo das hergekommen ist, dieser Segen, den ich schon empfangen habe, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr. Er hat noch mehr für dich. Egal, wie lange du schon mit ihm unterwegs bist, egal, wie viel du schon empfangen hast. Er hat noch mehr für dich. Manchmal kann man denken, oh, das reicht doch jetzt, man will ja nicht unbescheiden sein, ich habe doch gerade hier für mich beten lassen, kann ich nicht schon wiederkommen oder so. Oder du hast Gott in einer bestimmten Weise erlebt und denkst dann, aha, nächstes Mal handelt er wieder genauso. Und wenn er nicht genauso handelt, dann merke ich es gar nicht oder dann kann ich es gar nicht annehmen, weil ich so ein festes Bild habe, wie Gott eben handelt. Und ja, es gibt Muster, aber er hat auch immer wieder was Neues für dich. Also die vergangenen Erfahrungen, die kannst du nicht einfrieren. Und das Gute ist, die musst du auch nicht einfrieren. Weil Gott dich heute neu beschenken will. Er will dir eine tiefere Begegnung mit sich selbst geben. Wie du das auch erlebst, das ist ganz individuell. Also bist du bereit, dich von ihm überraschen zu lassen, wenn du in seine Gegenwart kommst. Dieser Strom fließt, er nimmt an Fahrt auf und wir sehen dann, der Pegel steigt. Es geht hier immer tiefer. Esther ist ja eine Schwimmerin. Weiß ich, wie viele Jahre bist du jeden Morgen in Weimar im See gewesen? 7 Jahre. Rund ums Jahr. Wir haben früher in Niederweimar im See getauft. Das ist immer ganz praktisch, wenn die Leute unterschiedlich groß sind, weil das dann so sehr, sehr schnell abschüssig ist und ich sage immer höhenverstellbar, man kann dann einfach ein bisschen weiter reingehen. So ähnlich ist das hier beim Fluss. Der wird ziemlich schnell, ziemlich tief. Der Engel lässt den Propheten hier alle paar hundert Meter durchs Wasser laufen und am Anfang geht das nur zu den Knöcheln und dann zu den Knien, zu den Hüften, ihr habt das gehört. Irgendwann kann man sich nur noch schwimmend fortbewegen. Man hat keinen festen Halt mehr unter den Füßen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit so einem Bild geht, wo du den Boden unter den Füßen verlierst. Ist das was, was angstbesetzt ist? Oder ist das was, was dich reizt? Und du denkst, ah, oh, schön, ich kann mich ja tragen lassen. Ich weiß noch, wie ich mit Matthias mal fliegen war. Und irgendwann sagte, hat er das Steuer losgelassen, dann willst du auch mal. Und also ich bin das doch gewohnt, mich auf festem Boden fortzubewegen. Und irgendwie war das sehr komisch, da einfach in der Luft zu hängen und er will dich dahin locken, wo es tief ist, wo er dich tragen kann. Und ich glaube, jeder von uns steht woanders in der Begegnung mit Gott. Vielleicht bist du gerade so mit den Knöcheln drin, so reingeschmeckt, ja, Fuß eingedippt, so am Strand so wenigstens mal Socken aus und Hose umkrempeln, auch wenn es nur Januar ist, wenigstens mal die Füße ins Meer stecken. Aber mehr muss dann auch nicht sein. Und ja, übertragen, also ja, ich guck mal, was das mit dem Glauben ist, ich höre mir das mal an. Viele hier sind schon weitere Schritte gegangen, wo es tiefer wird. Vielleicht bis zu den Knien, vielleicht bis zur Hüfte. Und du hast gesagt, ja, ich will als Christ leben. Ja, Jesus, du sollst mein Leben haben. Aber irgendwie merkst du vielleicht, dass du doch nicht so ganz loslassen kannst. Irgendwie willst du dich noch irgendwo dran festhalten. Ja, vom Strand bist du so ein paar Meter ins Wasser reingelaufen, aber also du fühlst dich nur sicher, so wie ein Kind schwimmen lernt oder so. Ne? Du fühlst dich nur sicher, solange du noch den Boden unter den Füßen spürst. Jesus ist dein Herr, du lebst mit ihm, aber irgendwie willst du gern die Kontrolle behalten. Was in deinem Leben passiert? Was macht er denn jetzt? Wenn ich jetzt bete, Herr, mach mit mir, was du willst, was kommt denn dann? Der Witz ist ja, du weißt es halt vorher nicht. Welche Gaben gibt er mir und welche besser nicht? Wie wirkt sich das dann aus und so weiter. Und es ist so, ich will irgendwie die Sicherheit behalten. Und dann geht es noch ein paar Schritte weiter und dann musst du irgendwann die Entscheidung treffen, die Füße sozusagen wegzuklappen und du merkst, das Wasser trägt dich. Und du schwimmst. Du lässt dich von Gott tragen. Das heißt, du hast dein Leben, du hast deine Gedanken, du hast alles komplett Jesus gegeben. Er ist Herr über dein Leben. Er ist gleichzeitig dein Freund, dein Retter. Und du vertraust ihm, dass du dich fallen lassen kannst in seine Hände. Und das ist so die Frage, ja, wie viel lässt du dir schenken? Manche Christen machen sich viele Gedanken, ob sie überhaupt den Heiligen Geist haben und so weiter. Und wenn du Christ bist, wenn du Jesus als Herrn bekennst, dann ist der Heilige Geist da in deinem Leben. Da musst du keine Zweifel haben. Aber die Frage ist manchmal, und auch für die, die schon ganz lange dabei sind, hat der Heilige Geist dich? Ja, nicht hast du den Heiligen Geist, das ist nicht so das Problem, sondern hat der Heilige Geist dich? Das heißt, bist du verfügbar für ihn? Bist du erfüllt mit dem Geist? Der alte Prediger Moody hat gesagt, wir sind leckere Gefäße. Also wir brauchen das irgendwie, dass wir uns auch immer wieder neu füllen lassen. Neuer Freude, uns neu reinigen lassen. Neue Vollmacht, neue Liebe. Braucht jemand ab und zu neue Liebe zu den Menschen um ihn herum? Ja? Will er schenken. Und er will dich vor allem füllen mit sich selbst. Er will selber ja in deinem Leben sein. Gott selbst kommt zu dir. Ich will unter ihnen wohnen, sagt Gott durch Hesekiel. Und im Neuen Bund sagt er sogar, ich will in ihnen wohnen. Ich will in deinem Herzen wohnen. Und darum geht's. Und da bin ich eingeladen, mich wirklich fallen zu lassen in diesen Fluss. Du wirst diesen Fluss nicht genießen können, wenn du dich noch irgendwo an dieser, wie heißen diese Treppen da im Schwimmbad, da irgendwie festhältst. Wenn du mit dem Boot fahren willst, ja, und einen Fuß immer noch auf dem Steg behalten willst, und einen anderen auf dem Boot oder auf dem Surfbrett oder so hast, wird auf Dauer nicht gut gehen. Und er lädt dich ein, dass du dich ihm anvertraust. Und wir haben manchmal Angst, so die Kontrolle zu verlieren. Und letztlich ist das eine Frage, wem vertraue ich? Glaube ich, ich muss das alles irgendwie selber in der Hand halten? Dann werde ich irgendwann merken, das geht gar nicht. Oder sage ich, nein, dem kann ich mich, ich vertraue mich nicht irgendwem an. Ich werfe mich nicht irgendwem in die Arme, ist doch klar. Aber diesem Gott kann ich mich anvertrauen. Er ist wirklich gut. Und er wird mich wirklich tragen. Ist ja so ein Schritt, auch ganz praktisch in der Taufe. Man lässt sich so nach hinten, klappen wir hier gleich die Äste um und dann sagt er irgendwann, ja, ich vertraue dir da. Ich vertraue mich deinen Armen an. Ja, nicht nur mir, ja. Aber es ist ein Bild dafür, dass wir uns Jesus in die Arme geben. Und du darfst dann erleben, er handelt überraschend. Ja, das ist wohl wahr, aber immer wieder gut. Immer wieder gut auf eine neue Weise, wie du es vielleicht nicht erwartet hast. Er ist total vertrauenswürdig. Und der Pegel steigt. So, und was passiert da, wo dieser Strom hinkommt? Da, wo dieser Strom hinkommt, der aus der Gegenwart Gottes kommt, da gibt es Veränderung, und zwar positive Veränderung. Das Tote wird lebendig. Das Abgestorbene richtet sich wieder auf. Er ergießt sich in das tote Meer und macht das Salzwasser süß. Der Fluss schenkt Leben. Wo er hinkommt, gedeihen die Tiere. Und das tote Meer wimmelt von Fischen. Ich war noch nicht am Toten Meer, aber ich habe mir sagen lassen, es wimmelt da von eigentlich nichts. Außer vielleicht Touristen, die sich dann da irgendwie da tragen lassen, ne? Weil sein Wasser, die gehen dann unter, weil sie dann schwimmen müssen. Weil sein Wasser gesund geworden ist. Rings am Ufer des Meeres stehen Fischer. Von Engedi bis in Englaim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Es gibt dort so viele Fische und Fischarten wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen bleibt das Wasser salzig. Die Bäume, die an beiden Ufern des Flusses stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte, jeder nach seiner Art. 12-mal im Jahr, das haben wir in Offenbarung 22 auch gefunden, ne? Lassen sich frische Früchte von ihnen ernten. Denn die Bäume wachsen an dem Wasser, das aus dem Heiligtum des Herrn kommt. Die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. Und du hast gesagt, wenn die Blätter schon Heilmittel sind, was ist dann das für ein Wasser, was in diesem Strom fließt? Das Tote Meer wird nicht ein bisschen nur verdünnt, sondern es wird total verändert, total lebendig. Da, wo es vorher total lebensfeindlich war, werden Fische gefangen. Der Geist Gottes schenkt neues Leben. Das darfst du erleben. Zum ersten Mal und dann immer wieder neu. Und dann will der Heilige Geist gucken und Das ist gut, wenn du ihn da einlädst. Wo sind vielleicht tote Bereiche in deinem Leben? Ja, du hast einen Baum, der grünt und blüht, aber da sind so ein paar tote Äste dran. Vielleicht Beziehungen. Vielleicht bestimmte Handlungsweisen, Gewohnheiten, die du irgendwie durchgeschleppt hast und die nicht gut sind. Vielleicht ist das in deinen Emotionen, wo du merkst, da ist diese Lebenskraft noch nicht zur Entfaltung gekommen. Du bist eigentlich ganz in seiner Liebe, ruhst du und dann flippst du plötzlich aus. Wo kommt das denn jetzt her? Da wird er reinkommen mit seinem Wasser des Lebens. Und es ist wichtig, dass du an diesen Kraftstrom angeschlossen bist. Ist euch das aufgefallen mit diesen Tümpeln rechts und links vom Fluss, die salzig bleiben, die keine Verbindung haben zu diesem Strom? Das ist wichtig, dass du in dieser Verbindung bist mit Jesus, mit seinem Geist. Und jetzt gehen wir gleich hier nicht in den Strom, sondern in das Becken, aber wir tauchen damit ein in den Strom Gottes. Und nicht nur mit den Zähnen ein bisschen, da hätten wir es nicht so voll machen müssen, sondern da rein, wo es tief ist. In dem Vertrauen, Jesus trägt dich. Und deshalb, ja, wir tauchen ganz unter. Also, du auf jeden Fall. Nicht nur ein paar Tropfen, wie das anderswo gemacht wird. Und ich stelle gleich dir in der Taufe drei Fragen. Die erste Frage, auch nach vielen, vielen Jahren schon mit Jesus, entsagst du dem Satan und allen seinen Werken und all seinen Engeln und all seinem Dienst und all seiner Pracht? So antworte, ich entsage ihm. Da geht es um dieses klare Bekenntnis. Ich gehöre nicht zu zwei Parteien irgendwie, ich tanze nicht auf zwei Hochzeiten. Ich habe diesen einen Herrn und der darf in meinem Leben bestimmen. Und das verstärken wir mit der zweiten Frage. Glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn und dein Herr ist? So antworte, ja, ich glaube. Nicht nur glaube im Sinne von, ja, ich glaube wohl, dass da einer ist, sondern ich bekenne ihn als meinen Herrn. Auch nicht nur als den Herrgott, sondern als Herrn über mein Leben. Mit allen Konsequenzen, und das ist die dritte Frage, bist du bereit, Jesus Christus von ganzem Herzen nachzufolgen und seinen Willen an die erste Stelle deines Lebens zu setzen? So antworte, ja, ich bin bereit. Und du bist auf diesem Weg ja schon unterwegs, aber es ist eine neue, klare Bestätigung. So geht es weiter, so gehen wir weiter mit Jesus. Und dann sage ich, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das nicht nur, weil man das in der Kirche halt so sagt, sondern es ist eine Taufe in seinem Namen oder in seinen Namen hinein, so wie vielleicht früher Eroberer Land eingenommen haben im Namen der Krone oder im Namen des Königs. Das heißt, das gehört jetzt ihm. Das ist unter seiner Herrschaft. Er ist dein König. Und du steigst ein in den Strom Gottes und jeder ist dazu eingeladen, jetzt heute nicht mehr in das Becken, dann sprech mich an, wenn du gerne getauft werden möchtest, können wir bald einen Termin machen. Aber im Glauben in diesen Strom hineinzugehen, in das, was Jesus für dich hat. Denn er möchte dein, und das sage ich jetzt zu jedem von euch, möchte dein Herz weiter verändern und immer neu füllen. Er möchte, dass seine Liebe, seine Kraft durch dich hindurchfließt. Und dass du anderen so begegnest, wie Jesus ihnen begegnen würde. Dass der Strom so weiterfließt. Amen.